Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus.
Mein heutiger Gast ist Christian Heise, Präsident und CEO der Hamburg Media School. Zuvor hat er viele Jahre bei Google gearbeitet, war dort unter anderem AI-Ambassador und Manager für den D&I Fund, der Digital News Initiative. Darüber kennen wir uns auch ursprünglich, Full Disclosure, weil ich damals mit meiner Firma Fragments auch Funds erhalten habe. Und wir sind seitdem sehr, ich würde mal sagen, loosely in Kontakt geblieben und haben hier aber heute jetzt mal die Zeit, miteinander zu schnacken. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Christian.
Hallo Linda, und ich freue mich genau aus diesem Grund auch darauf.
Sehr schön. Seit Anfang des Jahres hast du die Leitung der Hamburg Media School inne. Und ich frage mich immer wieder, wie man so eine Herausforderung angeht. Vor allem, wenn man in so bestehende Strukturen erstmal einsteigt, mit vielen Leuten zu tun hat am Anfang, die sicherlich alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und mich würde interessieren am Anfang, wie du da rangegangen bist.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal mit ganz viel Neugier, mit ganz viel Leidenschaft und drittens mit ganz viel Transparenz. Also die neue Herausforderung, die ich hier angenommen habe, habe ich auch deshalb angenommen, weil es mir sehr wichtig war, mein Circle of Influence, wie man das so gerne heute denkt, meinem Circle of Concern wieder näher zu bringen. Und ich glaube, die Hamburg Media School ist einer der Orte in Deutschland, wo man das Thema oder die Frage, wie man Medien wieder zum Treiber von Innovation, von Verantwortung und für gesellschaftlichen Zusammenhalt machen kann, ist ein Ort, wo man diese Frage, glaube ich, ganz gut bearbeiten kann. Und das ist ein Aspekt, der mich neugierig macht, den ich mit sehr viel Leidenschaft fülle und wo ich glaube, dass Transparenz eine große Rolle spielt. Und so habe ich hier meine Rolle auch angetreten, vielleicht auch mit ein bisschen Naivität.
Das ist auch nicht immer schlecht, glaube ich.
Nein.
Was bedeutet Transparenz im alltäglichen Doing? Wie drückt sich das aus?
Also mir ist Transparenz im Team, das war auch bei Google vorher schon immer unfassbar wichtig, auch aus mehreren Gründen, Nummer zwei herausgehoben. Zum einen, weil ich glaube, dass Transparenz unfassbar viel zur Effektivität und Qualität von Arbeit im professionellen Umfeld beiträgt, aber weil Transparenz auch meines Erachtens unfassbar wichtig ist, um herauszufinden und sicherzustellen, dass Menschen, Kolleginnen, Kollegen, Partner, Partnerinnen den bestmöglichen Rahmen finden, herauszufinden, wie sie sich wirklich am besten entfalten können und das meiste für sich und auch für die Organisation herauszubringen. Deswegen würde ich mich als sehr transparenten Geschäftsführer und Präsidenten bezeichnen, um mal ein Beispiel zu geben. Ich schreibe jeden Freitag, also auch heute wieder, eine nicht besonders lange, aber auch nicht besonders kurze E-Mail, wo ich darüber spreche, mit wem ich mich diese Woche getroffen habe, warum ich mich mit den Personen getroffen habe, warum das wichtig für uns ist oder halt vielleicht auch nicht und was ich in der nächsten Woche mache. Und das mache ich jeden Freitag, um transparent zu sein, aber auch um den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, mich darüber zu informieren, wenn ich irgendwas beachten soll für die nächste Woche oder wenn ihnen irgendetwas besonders wichtig ist. Und das ist einer der Punkte, wo ich glaube, dass ich das vielleicht schon anders mache als andere.
Das heißt, du legst offen, mit wem du dich getroffen hast, was deine Ziele für die nächsten Wochen sind.
Woche.
Woche ist. Wie gehst du da mit Kritik um?
Ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist, weil ich glaube, dass Kritik Teil von Kommunikation ist und konstruktive Kritik ist, was unfassbar wertvoll ist. Und wenn man mich oder meine Taten kritisieren möchte, möchte ich die Hürde so gering wie möglich halten. Ja, also auch in derselben E-Mail gibt es einen Link zu einem anonymen Kontaktformular, wo man anonym sich bei mir melden kann und etwas sagen kann. Und das ist mir auch wichtig. Ich glaube, schwierig wird es und bisher hatte ich den Fall nicht, wenn Kritik destruktiv wird. Aber auch da freue ich mich darauf, mich damit dann auseinanderzusetzen und dafür eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Man muss dazu tatsächlich aber auch sagen, dass die Hamburg Media School jetzt keine Organisation ist mit 1000 Mitarbeitern, sondern wir haben um die 50 Festangestellte, sehr, sehr viele Freie auch, Dozierende und andere. Von daher ist jetzt sicher, sind die Skaleneffekte auch ein bisschen anders als bei einem Google, die ja weitaus über 100.000 Mitarbeiter haben, wo ich jetzt aber auch keine E-Mail an 100.000 Mitarbeiter geschrieben hätte, sondern eher nur an ein kleines Team, was ich vorher auch gemacht habe, fällt mir gerade auf.
Ja, aber ich finde das interessant. Würdest du sagen, dass dieser Transparenzansatz und diese Feedback-Kultur schon von Google kommt, so dass du das so ein bisschen übernommen hast, auch wenn das andere Strukturen und so weiter sind, aber es klingt ja schon sehr
also
US-amerikanisch.
Klar, ja. Ganz klar, ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur US-amerikanisch ist, aber was eins der großen Learnings war für mich auch in den ersten 6,5 Monaten hier, ist schon der Aspekt, dass ich unterschätzt habe, wie stark mich die 9 Jahre bei Google doch beeinflusst haben in der Art und Weise, wie ich arbeite. Und das meine ich jetzt nicht, welche Tools ich einsetze, sondern wirklich tatsächlich mir die Art und Weise, wie ich arbeite, als mir vorher klar war. Und das hat nicht nur mit dem Unterschied eines Public-Private-Partnerships oder einer Hochschule und eines privaten US-amerikanischen Konzerns zu tun, sondern hat viel damit zu tun, dass ich bei Google auch mich weiterentwickeln konnte, weil das, was ich vorhin angesprochen habe, mir der Raum gegeben wurde, mich weiterzuentwickeln und meinen Weg zu finden, zu führen, zu arbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, aber auch tatsächlich mich weiterzuentwickeln und herauszufinden, wer bin ich als Führungsperson oder wer bin ich als leitender Angestellter einer Organisation. Und diesen Freiraum hatte ich jetzt in den Positionen vorher, glaube ich, nicht so wirklich.
Und wie würdest du diese Frage jetzt gerade beantworten?
Was für eine Führungspersönlichkeit ich bin. Mhm. Also, weil wir darüber vorhin gesprochen haben. Ich glaube, dass Transparenz mir unfassbar wichtig ist und eine große Rolle auch im Rahmen einer Führung darstellt. Und ich glaube, dass ich auch erst recht spät verstanden habe, dass Führung und Leadership, wie man führt und was man unter Leadership versteht, ganz viel damit zu tun hat im ersten Schritt, dass man anfängt, sich selbst zu verstehen und auch seine eigenen Grenzen klarer zu definieren. Und das fängt an bei erst ganz operativen Themen, wie man kommuniziert und wie man arbeitet, hört aber auch damit auf, was für einen selber Wellbeing, Resilienz und andere Punkte bedeuten und wo man auch seine Grenzen zieht, wo man an welchen Stellen man in der Lage ist, Nein zu sagen oder Ja zu sagen und was auch die eigenen Schwächen sind. Ich glaube, ich habe bei Google sehr viel über meine eigenen Schwächen gelernt und bin jetzt hier in der Lage, weil ich mich sicher besser selber verstehe als vor 9 Jahren noch, anders zu arbeiten, als ich das vielleicht vor 9 Jahren getan habe. Ich finde, der Vergleich hängt an allen Ecken und Kanten und ich hoffe, dass es jetzt nicht nach hinten losgeht, aber ich habe viel über mich selbst gelernt, seitdem ich 2 wunderbare weitere Menschen in meinem Leben begrüßen durfte, meine Tochter und meinen Sohn. Es hat mir häufig den Spiegel vorgehalten, welche Glaubenssätze ich selber mitbekommen habe in meiner Erziehung und in meinem Leben. Und das war mir vorher alles nicht so wirklich klar. Und ich finde, da gibt es potenzielle Parallelen zu der Art und Weise, wenn man zu einer Führungskraft wird, wenn man anfängt, ein Team zu managen, dass es eben auch im Optimalfall einem viel den Spiegel vorhält und einem zeigt, worin man auch vielleicht nicht gut ist oder worin man gut ist und wie man seine Stärken ausbauen kann und wie die Stärken vielleicht auch helfen können, Schwächen zu akzeptieren oder zu bearbeiten und zu beackern. Und das hat vielleicht auch weniger mit Google zu tun, sondern eher insofern mit Google zu tun, dass das die erste Position war, wo ich ein größeres Team geführt habe.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Sensibilität für diese Themen, für Resilienz, für Grenzen ziehen, für Stärken und Schwächen genau ausloten, dann auch helfen in der, wenn wir jetzt wieder zurück auf die Organisation gucken, was Personalentwicklung angeht, ne? Dass du also weißt, selbst gemerkt hast, wie dir das hilft, geholfen hat und das dann eben wahrscheinlich auch anderen geben möchtest durch Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort.
Ja, genau. Und dafür waren die Rahmenbedingungen bei Google natürlich ganz andere. Ne? Also bei Google hat jeder deutsche Mitarbeiter ein Weiterbildungsbudget von 8.000 Euro im Jahr. Wovon 2/3, also man kann damit so ziemlich jede Weiterbildung machen, auch zum Yoga-Lehrer, wenn man möchte. Wenn sie nicht beruflich ist, übernimmt Google nur 1/3. Wenn sie beruflich sind, sind 2/3. Aber das habe ich ganz doll genutzt, dieses Budget. Für mich selber auch und auch mein Team nicht gezwungen, sondern versucht zu empowern, das auch zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln, um eben nicht nur innerhalb von Google, sondern auch außerhalb von Google zu lernen, wie man sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, Google hat da auch noch eine andere Rolle gespielt und es hat eher weniger mit Google als Firma, sondern mehr mit der Struktur auch von Google zu tun. Man hat bei Google tatsächlich schon immer sehr dezentral gearbeitet. Also in meinem letzten Team war, in meinem direkten Team, keiner mit mir in meinem Büro in Hamburg. Und auch das macht natürlich etwas mit einem, wenn es nicht nur um den Einsatz von Tools geht, sondern auch, wenn es um die Frage geht, des präempathischen Zusammenarbeitens und auch der Rolle von Transparenz als Notwendigkeit, effizient und qualitativ hochwertig zu arbeiten. Mal abgesehen davon, da zitiere ich jetzt jemand anderes, dass die Arschlochquote bei Google wie auch an der Hamburg Media School unfassbar gering ist.
Würdest du sagen, mit all diesem Wissen, dass man als zuvor externer strukturelle und strategische Probleme in deiner jetzigen Organisation schneller durchblickst, weil man mit so einer anderen Brille auf Dinge schaut und vielleicht die Genese des Status quo ja schon fast irrelevant wird dadurch? Oder würdest du sagen, dass du dir noch viel mehr Organisationswissen eigentlich aneignen müsstest, um nach vorne blicken zu können und diese richtigen strategischen Entscheidungen treffen zu können?
Ja, also ich würde sagen, fast beides und keins von beiden. Es ist also auf jeden Fall hat mich die Arbeit bei Google resilienter gemacht und hat mich in eine Situation versetzt, wo ich vielleicht in Situationen, wo andere, und das hat nichts mit Hamburg Media School zu tun und auch nicht mit Google zu tun, aber wo andere vielleicht jetzt sagen, wir müssen jetzt sofort handeln, sage, Moment mal, vielleicht müssen wir jetzt nicht handeln, es gibt noch zu viele Xe in einer langen Rechnung, die Grundbeantwortung dieser Rechnung so stark verändern könnte, dass ich jetzt gar nicht sagen will, wir müssen darüber jetzt eine Entscheidung treffen oder eine endgültige Entscheidung, sondern die mich schon resilienter gegenüber akuten Handlungszwang gemacht hat.
Interessant.
Das spielt eine große Rolle auch bei mir hier im Alltag, glaube ich, und auch schon für die Organisation. Aber nochmal zu deiner Frage zurück, zu den Punkten zurück. Ich glaube nicht, dass ich alles hier durchblickt habe in einem halben Jahr. Ich glaube aber, dass ich schon ein ganz gutes Gespür habe dafür, wenn Leute das Gefühl haben, dass sie Sachen durchblickt haben, dass sie das Expertentum haben, mir zu helfen, eine richtige Entscheidung auf Grundlage dieses Expertentums zu haben, aber auch den Personen zu vertrauen, dass ich nicht immer jede Entscheidung treffen muss, sondern weil ich gar nicht Expertentum in all diesen Faktoren sein kann, sondern dass ich darauf vertraue, dass sie mir helfen, mit ihnen zusammen die richtige Entscheidung zu treffen oder sie selbst die Entscheidung treffen zu lassen. Und das ist sicher etwas, was ich vorher nicht hatte und das ist auch sicher etwas, was anders vielleicht ist für eine Person, die Christian Heise heißt, im Gegensatz zu einer Person, die jetzt an einer anderen Universität vielleicht dieselbe Rolle ausübt und das schon immer getan hat. Aber ich habe mitnichten alles durchblickt. Mitnichten bin ich fehlerfrei, im Gegenteil. Ich mache, glaube ich, häufiger aber auch mal Fehler und versuche, das auch zu kommunizieren. Ich habe aber die Grundannahme, dass wenn ich Entscheidungen treffe und die Entscheidung Richtung Nein geht, dass ich versuche auch zu begründen, warum ich glaube, dass es Nein ist. Bei Ja versuche ich das auch gelegentlich, aber da ist es dann meistens nicht ganz so wichtig.
Wie geht eigentlich dein berufliches Umfeld mit deinem Führungsstil um? Ist das für die was Neues?
Ja, ich denke schon, dass das vor allem bei dem Transparenzthema, dass ich häufig durch die Art und Weise, dass ich schon Bestehendes an Grenzen bringe und dass ich manchmal vielleicht auch, das ist jetzt so negativ konnotiert, aber Leute überfordere mit der Art und Weise, was ich tue, mit der Geschwindigkeit, mit der ich arbeite und auch mit dem Grad der Transparenz. Und das liegt nicht daran, dass diese Personen auf der anderen Seite jetzt nicht besser sind oder schlechter oder anders arbeiten als ich, sondern dass es einfach eine andere Art ist und dass man sich da aneinander gewöhnt. Und auf der anderen Seite halte ich das aber für völlig normal, dass wenn jemand Neues kommt, dass man sich erstmal aneinander gewöhnen muss und dass dieser Aushandlungsprozess mit mir und den Kolleginnen und Kollegen sicher dauert, ist, glaube ich, für beide Seiten auch völlig klar und total wichtig. Ich hoffe nur und Bisher habe ich noch nicht so viel anders gehört. Ich hoffe nur, dass ich meinen Beitrag wirklich dazu leisten kann, dass sich jeder, der an der Hamburg Media School arbeitet, der hier studiert, der mit uns zusammenarbeitet, mir ernsthaft glaubt, dass ich möchte, dass er sich am besten hier entfalten kann und dass dieser Ort, dieser Möglichkeitsraum Hamburg Media School auch zu dem wird und dass wir die Grundlagen dafür schaffen, dass eine Hochschule, eine private Hochschule oder ein Public-Private Partnership, wie wir es sind, ein Ort der Entfaltung sein kann. Und das gilt eben nicht nur für die Studierenden, sondern auch für die Mitarbeiter. Und dafür versuche ich, den Raum zu schaffen und die Grundlagen zu schaffen und die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist aufgrund organisatorischer Herausforderungen eine gesonderte Herausforderung, aber das ist mir unfassbar wichtig. Ich möchte, dass die Menschen, die hier arbeiten, gerne zur Arbeit gehen und dass sie das aus Überzeugung tun, auch wenn sie nicht immer hundertprozentig beantworten könnten die Frage, warum das jetzt heute vielleicht der Fall ist. Aber weil ich nur dann glaube, im Klima der Angst entsteht keine positive Energie. Und im Klima der Angst findet vor allem keine nachhaltige Entwicklung von Organisationen und Menschen statt. Das kann vielleicht punktuell funktionieren, ich glaube aber nicht daran. Ich würde auch immer einen Raum verlassen, sobald jemand anfängt zu schreien.
Wenn wir mal weitergehen auf die Studierendenebene.
Ja.
Hast du ja am Anfang auch angesprochen, wie wichtig dir das ist, beziehungsweise der Hamburg Media School generell, ein Ort der Innovation zu schaffen, ein Ort, wo journalistische Ausbildung eben Kern ist oder einer der Kerne ist. Wie sieht für dich die JournalistInnen-Ausbildung der Zukunft aus?
Ja, also wir stellen immer so eine gesonderte Rolle, gerade bei der journalistischen Ausbildung. Die Hamburg Media School hat ja so drei große Bereiche, die sie beackert, wenn es um das Media in Hamburg Media School geht. Das eine ist der Film, das andere ist Medienmanagement und dann der Journalismus. Und wir haben noch einen Bachelorstudiengang Digital Media, der so ein bisschen das Fundament darstellt. Und beim Journalismus ist es tatsächlich so, dass wir sind nicht, häufig wird die Henry-Land-Schule oder eine Journalistenschule mit der Hamburg Media School gleichgesetzt. Das ist nicht so. Wir sind keine Alternative oder kein Konkurrenzangebot zu diesen Journalistenschulen, sondern bei uns geht es schon eher darum, dass, und deswegen ist es ja auch ein Masterstudiengang, dass wir Menschen aus- und weiterbilden wollen, die schon einen gewissen Grad an Berufserfahrung haben. Also worauf wir abzielen, ist schon das Ausbilden von Fach- und Führungskräften in den einzelnen Teilbereichen, die ich gerade angesprochen habe. Von daher ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt wie sollte die Journalistenausbildung der Zukunft aussehen. Da sind die Kolleginnen und Kollegen oder der neue Kollege, der auch ein HMS-Absolvent ist, an der Henry-Land-Schule bestimmt besser geeignet, das zu erklären, als ich das bin. Oder auch mein lieber Kollege Christopher Buschow, der bei uns im digitalen Journalismus lehrt. Aber was mir schon ein Anliegen ist, ist sicherzustellen, dass sich der Journalismus wieder mal in einer Transformation befindet, wie er sich eigentlich konstant auch in einer Transformation befindet. Ich glaube, manchmal vielleicht an anderen Stellen, als in der Debatte kolportiert wird. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass dem Journalismus ein goldenes Zeitalter bevorsteht. Ob die Definition von, was ist ein Journalist und was ist Journalismus, noch mit der übereinstimmt vor 40 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, das mag ich stark zu bezweifeln. Dass sich das in den nächsten 10 Jahren auch nochmal fundamental verändert, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, neugierig zu sein, transparent zu sein und mit viel Leidenschaft in den Beruf reinzugehen, um diese Transformation mitzugestalten und um ein guter Journalist in der Zukunft zu sein. Dass das Bild sich da aber verändert, das ist, glaube ich, auch unabdingbar.
Und ich glaube, das ist ja genau die große Herausforderung, gerade für die Ausbildung, für die Lehrenden, eben genau für diese neuen Herausforderungen und für die neuen Fragen die richtigen Antworten zu haben, beziehungsweise die Antworten werden wir wahrscheinlich gar nicht geben können, aber wir müssen eben eine Plattform bieten, damit diese Antworten dann irgendwann in der Zukunft antizipiert werden. Und ich frage mich eben auch immer wieder, was gehört denn zu diesem Fundament dazu? Ne? Also auf der einen Seite natürlich das journalistische Handwerk selbst lehren und immer wieder üben. Und auf der anderen Seite aber auch auf so einer Metaebene die Funktion des Journalismus innerhalb der Gesellschaft nicht nur hervorzuheben, sondern die Studierenden da wirklich im höchsten Maße dafür zu sensibilisieren, also denen wirklich bewusst zu machen, welche Verantwortung sie auch übernehmen, ne, mit all diesen neuen Herausforderungen, die wir gesellschaftlich eben auch zu wuppen haben.
Ja, und ich glaube, es gibt, weil du gerade von der ganzen Gesellschaft gesprochen hast, es gibt halt, glaube ich, auch Teilnehmer der Gesellschaft, die unter dem Wort Journalismus oder Journalist etwas anders verstehen als wir oder die Journalismus tatsächlich ablehnen. Trotzdem sind diese Personen Teil der Gesellschaft. Ja, also ungefähr ähnlich wie mit der mühseligen Debatte darüber, was sind Nachrichten oder was ist Nachrichtenjournalismus oder was ist eine Pressepublikation. Und ich glaube, da sich darüber Gedanken zu machen, spielt auch eine große Rolle. Und ich finde es schön, wie du gesagt hast, dass es schon auch darum geht, Fragen zu beantworten und das Handwerk zu lernen, wie man Fragen gut beantwortet. Dazu gehört zum einen natürlich eine Einführung in wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Das macht Wissenschaft ja schon immer und deswegen ist ein wissenschaftlicher Studiengang was anderes als eine Berufsausbildung. Und deswegen, glaube ich, machen wir da auch etwas anders als eben eine klassische Journalistenschule. Und das Zweite ist, und das hat Christopher Buschow immer so schön, es geht schon auch uns darum, eine Community of Innovators zu formen. Also das Handwerkszeug zu lernen, nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch Antworten zu akzeptieren oder zu gestalten, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so lauten würden. Ja? Und das hat auch wieder viel mit gesellschaftlicher Teilhabe, mit Inklusion und mit Verantwortung und eben auch mit der Frage zu tun, inwiefern Medien wieder Treiber für Innovation werden können, im Sinne von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt.
Mhm. Christopher Buschow, weil du ihn gerade angesprochen hast, der beschäftigt sich ja schon seit Jahren unter anderem mit der Frage der Finanzierung im Journalismus und mit den verschiedenen Finanzierungsmodellen. Und es ist auch eben auch so ein riesiges Thema, ne? Du hast gerade angesprochen, Journalismus wird ein goldenes Zeitalter erleben. Wie schafft ihr es, ich spreche jetzt meistens tatsächlich immer nur von den JournalistInnen, die Studierenden zu motivieren und ihnen auch klarzumachen, dass es sich lohnt, über die, ich sage jetzt mal, normativen Ideen, ne, warum es wichtig ist, Journalismus zu studieren, sie auch zu motivieren und zu sagen, es lohnt sich und auch finanziell wird das alles nicht so schlimm, wie es im Moment aussieht.
Ich kann die Frage tatsächlich gar nicht so beantworten, weil ich natürlich als Geschäftsführer und Präsident der Hamburg Media School im akademischen Umfeld gar nicht so viel mit den Studierenden zu tun habe, auch wenn ich mich immer wieder freue, auch mal zwischendurch von ihnen eingeladen zu werden und mich mit ihnen zu unterhalten. Das müsste man Christopher Buschow fragen. Aber ich weiß, dass Christopher Buschow ein sehr intrinsisch motiviert an die Zukunft und die Relevanz von Journalismus im Rahmen der Gesellschaft glaubt, dass er sich, wie du ja auch gesagt hast, viel Gedanken darüber macht, wie Nachhaltigkeit im Journalismus gewährleistet werden kann, wie das Geschäftsmodell gesichert werden kann oder auch modernisiert werden kann. Und ich glaube, da hat er sehr viele gute Argumente, Menschen davon zu überzeugen, übrigens für den Studiengang Journalismus bei uns auch zu bezahlen. Der ist ja nicht kostenlos und auch nicht kostenfrei. Das gelingt uns ganz gut und ich bin immer wieder begeistert, dass wir das schaffen und ich bin begeistert, dass ich mir noch keinen Fall bekannt ist, wo jemand gesagt hat, das war nicht gut investiertes Geld oder nicht gut investierte Zeit, die ja zum Teil, die manchmal ja vielleicht sogar wertvoller
manchmal
ist.
Manchmal teurer ist, ne? Als, ja. Genau, ja. Ihr arbeitet ja mit vielen Partnern zusammen.
Ja.
Ich glaube, das macht euch auch aus, also grenzt euch auch wirklich ab von anderen Hochschulen, Lehrorganisationen. Wie sieht denn so eine Partnerschaft genau aus? Oder habt ihr da so verschiedene Partnerprogramme? Wie kann ich mir das vorstellen?
Grundsätzlich ist es so, dass wir eben ein Public-Private Partnership sind. Das bedeutet, dass wir eben versuchen, das Beste aus allen Welten zusammenzubringen. Hätte man mich nach meinem Politikwissenschaftsstudium Anfang der 2000er gefragt, ob ich das für eine gute Idee halte, hätte ich vermutlich im Rahmen des neuen Steuerungsmodells gesagt, nee. Ich werde hier aber eines unfassbar Besseren belehrt. Ich sehe das als totale Bereicherung an für diese Organisation, dass wir Hochschulen bei uns als Gesellschafter haben, dass wir die Stadt als Gesellschafter haben, dass wir aber auch 70 Unternehmen bei uns als Gesellschafter haben, die sehr hilfreich sind, nicht nur Bedarfe schnell und konkret zu evaluieren von der Branche und damit natürlich auch einen Beitrag zu leisten zu der Frage, was bedeutet Nachhaltigkeit im Journalismus für Verlage, für Film, für Medien grundsätzlich, sondern die auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es darum geht, aus dem Alltag zu berichten und den angehenden Fach- und Führungskräften den Social Skill mitzugeben, diese Herausforderungen, die in der Branche gerade herrschen, nicht nur faktisch und professionell, sondern auch menschlich zu begegnen. Und ich glaube, das ist ein unfassbarer Mehrwert, den andere Organisationen in der Tiefe nicht haben. Ja, andere Hochschulen haben auch Dozenten aus der freien Wirtschaft. Da ist es aber nicht so, dass die so stark verankert sind in die Organisationsstruktur und auch in den Alltag. Letztendlich ist aber natürlich so, dass es immer noch ein wissenschaftliches Curriculum ist und das ist uns auch ganz wichtig und wir sind auch sehr stolz und froh darüber, dass wir gerade für alle unsere Studiengänge erfolgreich die Akkreditierung nochmal verlängert haben, auch ohne Beanstandung.
Glückwunsch.
Und das zeigt ja auch den Erfolg dessen, was wir tun. Aber wir sind schon sehr praxisorientiert und das ist da auch das, was uns ausmacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Studierenden als Bereicherung empfinden. Ob das jetzt immer für ein Grundstudium oder für einen Bachelorstudiengang das Richtige ist, wenn man eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchte, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Wenn es aber um die Ausbildung von Fach- und Führungskräften geht und wenn es darum geht, eine Community of Innovators und eine Community von Gestaltern für die einzelnen Bereiche zu entwickeln, dann ist das genau das Richtige, weil der Praxisbezug einfach unfassbar wichtig ist. Man lernt in der Praxis mindestens so viel wie in der Theorie.
Wenn du von der Community of Innovators sprichst, heißt das, der Fokus liegt auf weit mehr als nur die Ausbildung und ist auch wirklich fürs Netzwerken gedacht, dass ihr also nach der Ausbildung tatsächlich dieses Netzwerk auch noch fostert?
Also ganz klar, das Netzwerk ist sehr wichtig. Die HMS hat ein unfassbar tolles Netzwerk von über 3000 Absolventinnen und Absolventen, die heute immer noch größtenteils regelmäßig oder unregelmäßig im Austausch stehen, aber auch ganz selbstkritisch starten gerade einen Strategieprozess an der Hamburg Media School, der heißt HMS 30+, wo wir uns Gedanken darüber machen wollen, wie wir diese Erfolgsgeschichte Hamburg Media School weiterschreiben können, auch über die 30er Jahre hinaus. Und da wird einer der Schwerpunkte sein, darüber nachzudenken, wie wir genau das nochmal verbessern können. Weil ich glaube, dass genau das nochmal ein fundamentaler Mehrwert ist. Der Austausch unter den Studierenden während des Studiums, nach des Studiums, aber auch zwischen ehemaligen Studierenden und aktuellen Studenten. Und das findet punktuell statt, in den unterschiedlichen Bereichen, die wir bearbeiten, unterschiedlich stark. Aber da ist noch sehr viel zu holen. Und ja, das ist auch ein Grund oder eine Idee der Community of Innovators, was ein Slogan von Christopher Buschow ist, nicht von mir. Aber das spielt da auch eine große Rolle. Das, da haben wir aber noch sehr viel Potenzial nach oben. Aber das ist wichtig. Und ich bin total beseelt und auch ein klein bisschen stolz, wenn ich mir angucke, wer sich bei uns bewirbt und wie die Studiengänge auch aufgestellt sind, wie vielfältig und unterschiedlich auf der menschlichen wie auf der professionellen Ebene die Personen sind und wie viel durch diese Diversität im Sinne von Unterschiedlichkeit, die über das Geschlecht hinausgeht, diese Studiengänge auch bieten, um sich eben solche Fragen zu stellen, ist, wie gehen wir mit Menschen um, die Journalismus vielleicht auch aus der Herkunft ablehnen, vielleicht auch aus dem politischen Hintergedanken, dass Journalisten in anderen Ländern gleichzusetzen sind mit Staatsbediensteten oder ähnliches. Wie gehen wir damit um und wie finden wir Lösungen für die Studierenden, für die Unternehmen, bei denen die Studierenden arbeiten? Der Studiengang ist ja berufsbegleitend. Und natürlich für unsere Partnerinnen und Partner in der Stiftung, im Kuratorium und Förderer der Hamburg Media School. Das ist von seinem Grundsetup her ist das doomed to succeed, sozusagen. Das ist aber jetzt ein bisschen einfach, natürlich sehr einfach gesprochen. Dafür muss man die Rahmenbedingungen schaffen. Ähnlich wie vorhin für die Mitarbeitenden. Es ist ein unfassbar großer Kraftakt dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die zu sichern und auch zu hinterfragen und immer wieder neu zu gestalten. Und deswegen machen wir diesen Strategieprozess, um eben tatsächlich sicherzustellen, dass wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben können.
Wenn du sagst, es ist doomed to succeed, dann finde ich das total schön. dass du so positiv bist. Und ich frage mich immer wieder, wie sich Menschen in solchen Führungspositionen so motivieren können.
Also es gibt, das habe ich vorher, glaube ich, noch gar nicht so erzählt, aber es gibt auch, gibt für mich auch Momente, wo ich so denke, mein lieber Herr Christian, wie soll man das nur wieder gerade biegen? Ich habe aber bisher immer die Erfahrung gemacht, dass es keine Option ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dass man immer, egal in welcher Situation, und es gibt natürlich Ausnahmen physischer und psychischer Natur, die das verhindern, aber dass es immer wieder Sinn macht, das Gegebene nicht als selbstverständlich wahrzunehmen und auch nicht als unbeeinflussbar wahrzunehmen. Und das bringt mich zurück zu diesem Punkt der Resilienz vorhin. Ich glaube, dass es manchmal ganz wichtig ist, zu wissen, wann 80% genug sind, und das ist leider auch schon wieder ein Google-Slogan, aber zu wissen, wann man aufhört, wann man anfängt und wann man vielleicht manchmal auch nichts macht und ein bisschen abwartet, solange man begründen kann, warum man das tut und das auch transparent tut und nicht versucht, Enttäuschung für Team, für andere Mitmenschen zu vermeiden, ist das, glaube ich, okay. Und zu deiner Frage zurück ist, ja, ich glaube einfach, dass so nach Oscar Wilde, wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Falsch zitiert, aber so grundsätzlich in der Auffassung. Und ich glaube, die Welt als Möglichkeitsraum zu sehen und eben Gegebenes nicht einfach immer nur als Gegebenes zu akzeptieren, zu hinterfragen und daran zu glauben, dass man auch die schwierigste Situation noch irgendwie retten kann, dass es manchmal wichtiger ist, und jetzt kommen wir zum Sprichwörtlichen zurück, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, das Kind erstmal als allererstes rauszuholen, ein Gitter drauf zu packen und dann zu überlegen, wer Schuld hat, wenn man das überhaupt tun muss, ist eine bessere Herangehensweise, als ewig lange zu überlegen, ja, der hat den reingeschubst oder durch den Fehler ist er reingefallen, wer holt ihn denn jetzt eigentlich raus? Ne? Also, dass das ein wichtiger Weg ist. Und auch das habe ich tatsächlich auch in den 9 Jahren gelernt, dass es häufig total Sinn macht, in herausfordernden Situationen die Herausforderung erstmal so weit zu beseitigen, dass kein Mensch und keine Organisation zu Schaden kommt, und dann darüber nachzudenken, wie man zukünftig solche Situationen zu vermeidet, anstatt sich die Frage zu stellen, wer ist schuld. Also nochmal, auch ich mache Fehler und ich räume gerne Schuld für meine Fehler ein. Und auf der anderen Seite sage ich, eine unfassbar gute Idee, wenn die umgesetzt wird, ist mir ehrlich gesagt total egal, welcher Name da drauf steht. Wenn die Idee cool ist, so super, wenn sie umgesetzt wird. Da muss jetzt nicht Hamburg Media School Christian Heise oder der Name einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters draufstehen. Da ist mir viel wichtiger, dass wir etwas dafür tun, dass Medien wieder zum Treiber von Innovation, gesellschaftlichen Zusammenhalt werden und Verantwortung übernommen wird. Und ich würde mich freuen, wenn wir dazu unseren Beitrag leisten, wenn wir den noch stärker leisten können in der Zukunft. Wenn da aber nachher ein anderer Name draufsteht, dann ist das auch gut.
Ich würde noch mal gerne zurück auf diese persönliche Note, weil du sehr oft über Resilienz sprichst und die körperlichen und psychischen Grenzen kennen, dass das ganz wichtig ist und dieses Grenzen ziehen, was du auch am Anfang erzählt hast. Kannst du uns da so ein paar konkrete Tipps geben, ein bisschen Einblick geben, wie, also ne, ich glaube, wir wissen alle, dass wir Grenzen ziehen müssen und dass wir unsere Grenzen kennen müssen, aber wie sieht das im Alltäglichen bei dir aus, neben der Tatsache, dass du mal Nein sagst bei einer Anfrage für die nächste Keynote oder so?
Ja, also ich glaube, dass diese Frage ähnlich wie was Diversität oder DEI für einen bedeutet, sehr individuell ist und dass die jeder für sich selber hoffentlich mal beantwortet im Laufe seines Lebens oder zumindest mal drüber nachdenkt. Und dass das auch bei mir der Fall ist. Ich habe sehr früh gelernt, dass bin dankenswerterweise ganz gut in der Lage, Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, gedanklich zu parken, ohne sie zu vergessen. Das ist eine der Fähigkeiten, glaube ich, die ich nicht in dem Job jetzt erst, sondern vorher schon hatte. Eine Kollegin von mir hat das mal spaßhalber so einen virtuellen Besen genannt in meinem Kopf. Ich kann ihn so zur Seite schieben und vergesse die aber nicht, sondern hole die dann wieder raus. Das hilft mir vor allem beim Einschlafen. Ich bin extrem gut da drin, abends meine Gedanken, auch wenn sie mal aufpoppen, wegzuschieben und mich auf mich zu konzentrieren und dann einzuschlafen. Aber ich sehe auch
aber
ganz...
Aber Christian, wie machst du das? Weil ich habe nämlich genau dieses Problem auch und ich bin mir sicher, wir beide sind nicht die Einzigen, ne? Dass man so Gedanken hat, bevor man einschläft, man kann nicht einschlafen und so weiter. Und ich versuche auch, mir zu sagen, das sind jetzt meine Sorgen, ich akzeptiere sie und ich lege sie beiseite und morgen sind die Sorgen immer noch da und dann kann ich mich darum kümmern und jetzt schlafe ich ein. Ja. So, das klingt immer in der Theorie total gut, aber meine Frage ist, funktioniert das bei dir?
Also und deswegen sage ich, dass das individuell ist. Also ja, tatsächlich so dieses Besenkonstrukt funktioniert. Ich kann das zur Seite, es poppt auf, es stresst mich, ich schiebe das zur Seite und das bleibt dann da auch liegen. Ich weiß, dass der Haufen da liegt in meinem, also in meinem geistigen Kämmerchen da oben drin. So, da steht aber der Besen davor, ich sehe das nicht und gucke dann wieder so in den Raum zurück. Und das andere ist, ich habe immer so, meine Frau nennt es gerne monothematische Begeisterungsschübe. Also ich beschäftige mich immer über einen Zeitraum von so im Schnitt 3 Monate mit einem bestimmten Thema. Also andere würden es Rabbit Holes nennen oder ähnliches. Ich lehne ab, abends ins Handy zu gucken, also eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe und eine halbe Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, gucke ich nicht ins Handy und es ist wirklich schwer für mich, das zu machen, aber das mache ich wirklich. Deswegen habe ich auch TikTok irgendwann recht schnell installiert, weil mir das zu gut wurde. Und dann denke ich tatsächlich über Sachen nach, die mich interessieren und die mir Spaß machen, die meistens aber nichts mit Arbeit zu tun haben. Oder ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich nach einer FAZ-Rezension, habe ich mir eine Spielekonsole gekauft und Red Dead Redemption gespielt, weil ich die Rezension so gut fand. Und dann habe ich tatsächlich in meinem Kopf habe ich das Spiel halt weitergespielt. Also ich glaube, es ist wichtig, sich Sachen zu suchen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben. Meine Frau würde jetzt lachen, weil sie zu Recht sagt, dass ich da nicht gut drin bin. Also von daher ist es eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Sich Sachen zu suchen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, die aber das Leidenschaftliche in einem triggern, über das man gerne und gut nachdenkt, ohne dass es einen stresst. Und deswegen sind Hobbys auch so unfassbar wichtig. Ich habe keins so wirklich, also außer diese monothematischen Begeisterungsschübe, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mentale Räume für sich zu finden, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Und das kann für jeden sehr individuell sein, ob das eine Beziehung zu einem bestimmten Menschen ist, ob das eine Beziehung zu einer Gruppe von Menschen ist, ob das eine Beziehung zu einem Objekt ist oder zu einem Thema, ist völlig okay, solange es nichts mit dem beruflichen Alltag zu tun hat und mit dem zu tun hat, was einen wirklich stresst. Und ich glaube, herauszufinden, was einen stresst, ist auch genauso wichtig. Zu wissen, wann man gestresst ist und zu reflektieren, was das mit einem macht. Zu wissen, wann man sich falsch verhalten hat, wann man Fehler gemacht hat und sich danach die Zeit zu nehmen und zu reflektieren, was man gemacht hat und vor allem, was das mit dem Körper auch macht, also nicht nur mit dem Geist, sondern auch mit dem Körper, ist super wichtig. Und das meine ich jetzt gar nicht im esoterischen Sinne, sondern im rein pragmatischen Sinne. Wir alle sind in irgendeiner Sache unfassbar gut. Und viele Menschen schaffen es in ihrem Leben nicht herauszufinden, was das ist. Und andere finden aber zumindest, oder viele finden zum Glück raus, worin sie so ziemlich gut sind. Und wenn man das findet und darauf arbeitet und da genug Leidenschaft entwickelt und die Abtrennung von Beruf und Berufung versteht, dann kann das schon sehr hilfreich sein, um genau diese Frage zu beantworten, wie man Sachen, die einen Stress wegschieben kann und sich auf das konzentriert, was einem gut tut. Und das kann
schön
ganz
gesagt.
Vieles sein. Ja, das kann ganz, ganz viel und kann... Und das aber kann ganz viel sein, das kann aber auch unfassbar mächtig sein. Und ja, und zu reflektieren, viel zu reflektieren. Mhm. Und für manche, für mich auch, funktioniert zum Beispiel Meditieren. Ich mache es leider viel zu selten.
Okay.
Mit viel zu selten meine ich, man soll immer fragen, wann hast du es das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung, vor einem Vierteljahr. Gab Momente in meinem Leben, wo ich das sehr häufig gemacht habe. Und das hilft mir sehr, das ist immer so mein Plan C dann. Also wenn der Besen nicht funktioniert, wenn die monothematischen Begeisterungsschübe nicht funktionieren, würde ich wahrscheinlich anfangen zu meditieren. Meditation. Aber du siehst ja schon, dass ich das in den letzten 3 Monaten trotz neuem Job und unfassbar viel Aktion
nicht gebraucht habe. Ja, weil A und B schon funktionieren, ne?
Ja, genau. Ja, also nochmal, ich hoffe, also wenn meine Frau sich diesen Podcast im Nachhinein anhört, wird sie sagen, was hast du da für einen Quatsch erzählt? Bist du da in all diesen Sachen gar nicht gut?
Ja, du klingst auf alle Fälle total zen. Ich bin mal gespannt, ob deine Frau das bestätigen
wird. Nee, mein Bluthochdruck und meine Frau bestätigen das nicht. Aber ehrlich gesagt ist es auch nach 6 Monaten und vorm Urlaub, irgendwo muss man auch Kirche im Dorf lassen.
Ja, ja, total. Und ich könnte mir auch vorstellen, du hast ja vorhin schon von deinen Kindern gesprochen, Das hilft natürlich auch, ne, diese andere Seite des Lebens sehr schnell im Alltag auch immer wieder zu sehen. Ja. Es gibt eben nicht nur die Arbeit. Und ich frage mich jetzt gerade für Studierende ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, diese Grenzen zu ziehen. Einmal, weil sie es erstmal lernen müssen, ganz klar. Und zweitens, weil eben diese andere private Seite vielleicht, kann sein, dass es schon ausgebildet ist, aber es ist ja meistens im Moment nicht der Fall. Und da vielleicht meine.
Auf der anderen Seite auch Menschen, die bewusst die Entscheidung getroffen haben, keine Kinder zu haben, was ich völlig nachvollziehen kann und wichtig und richtig finde und auch wichtig immer wieder finde, herauszuheben. Ich kann mich erinnern, in der Corona-Zeit haben viele Leute mich gefragt, hey, wie hältst du das aus da mit deinen Kindern zu Hause die ganze Zeit? Wo ich bei einigen meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, ey, wie hältst du das aus? Ohne Kinder, allein in der Wohnung. Also, und da gibt es ja noch unter so viele facettenreiche Lebensmodelle, die auch ihre Herausforderungen haben. Also da geht das nicht immer nur mit Kindern. Spielt das eine große Rolle, aber es ist natürlich schon nochmal eine zusätzliche andere Perspektive. Also manchmal hilft es mir aber auch, und auch das passiert viel zu selten, mir mit meiner Frau spaziergehend Hinterhöfe anzugucken, um das zu erreichen und weit weg von meinen Kindern zu sein, trotz aller Liebe für sie. Weil auch das hat seine zusätzliche Herausforderung. Andere Podcasts von mir gehört haben das schon mal gehört, aber mein Sohn steht sehr früh auf. Und so wie heute Morgen hatte ich um 6.30 Uhr das Thema, dass mein Empathiespeicher schon leer ist nach 6.30 Uhr und ich schon ein Leben gelebt habe und gar nicht weiß, wie ich jetzt noch den Alltag überstehen soll. Aber Spaß beiseite, das ist eine unfassbare Bereicherung. Und ich bin dankbar für meine Kinder und ich bin finde, jeder sollte sich zurück zu dem Punkt überlegen, wie er Räume in seinem Leben findet, etabliert und auch manifestiert, die ihm gut tun und die sicherstellen, dass er sich von negativem Stress, gibt ja auch positiven Stress, erholen können. Und das darf nicht der Urlaub sein. Also nicht immer nur der Urlaub.
Ja, weil dann einfach auch die Erwartungshaltung zu hoch ist, ne, was den Urlaub angeht. Ja. Und das dann auch viel zu selten ist und man dann meistens sowieso immer nur enttäuscht werden
kann. Und ich will aber wirklich auch hervorheben, dass ich mich gesegnet fühle, dass ich meines Erachtens verhältnismäßig gut damit umgehen kann. Also ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Und im Freundes- und Bekanntenkreis wird mir auch immer wieder klar, dass ich unfassbar großes Glück habe bei all den Herausforderungen, die ich habe, dass ich das machen kann, was ich hier tue, dass ich mit den Menschen Zeit verbringen darf, mit denen ich Zeit verbringe und dass ich mit so tollen Leuten wie dir darüber sprechen darf in dem Format. Und es ist wichtig, Energie da rein zu investieren, für sich die Rahmenbedingungen zu schaffen. Komme zu dem Bild vorhin zurück, was ich mit der HMS und den Kolleginnen und Kollegen meinte. Es ist wichtig, möglichst viel Energie da rein zu investieren, dass man diese Rahmenbedingungen schafft. Und wenn man diese Rahmenbedingungen nicht schaffen kann und die einen so doll belasten, dass man nur geschnurrt, gestresst durchs Leben läuft, ist es wichtig, sich Hilfe zu holen. Auch ich habe mir in meinem Leben schon Hilfe geholt und das ist okay. Mhm. Und das ist wichtig. Es ist, zum Glück leben wir in einer Gesellschaft, wo man Hilfe bekommt. Und es ist wichtig, sich die zu holen, wenn man die braucht.
Mhm. Toll. Christian, vorletzte Frage, kurze Frage. Wenn wir jetzt über Motivation, Resilienz, Grenzen ziehen, Inspiration sprechen, hast du Go-To-Quellen, irgendwelche Geheimtipps, irgendwelche Podcasts, Links, die du mit uns teilen kannst, die wir auch verfolgen können?
Nee, leider nicht. Also ich bin kein... Damn! Ich hab da auch immer so, also von daher ich ja TikTok erwähnt, ich bin dann irgendwann auf Reddit umgestiegen, das hat mir unfassbar einen guten Input gegeben, hat mich auch von meinem klassischen Leseverhalten weggezogen, aber alles, was ich jetzt erzählen würde, wäre geflunkert, weil es nichts davon wirklich jetzt so absolute Regelmäßigkeit hat. Aber es gibt einen Grundtipp, den ich geben kann, ist viel mit Menschen zu reden, sich viel zu unterhalten, sich die Zeit zu nehmen, sich Zeit für andere Menschen zu nehmen und mit denen auszutauschen. Das hilft häufig, die eigenen Perspektive zu hinterfragen. Das hilft häufig, glaube ich, auch resilienter zu werden. Und das hilft vor allem in schweren Phasen, nicht Fehler zu machen, wie zum Beispiel im Alkohol zu verfallen oder ähnliches. Ja, ich habe in den schweren Situationen meines Lebens, habe ich, glaube ich, angefangen, mehr mit Bekannten und Freunden zu sprechen. Und das war genau richtig. Und das ist wichtig.
geht eigentlich auch schon über in die letzte Frage. Welche Tipps würdest du jungen Journalismusstudierenden tatsächlich heute geben? Vielleicht noch ein Schlusswort.
Macht Fehler, also kein, der, wie gesagt, einem Menschen schadet, macht Fehler. Probiert euch aus und seht die Welt als Möglichkeitsraum und nehmt davon so viel wie möglich mit und haltet euch von negativen Menschen und Bedenkenträger sind manchmal ganz gut, aber lasst euch nicht stoppen. Macht, was ihr glaubt, was richtig ist. Gerade im Studierendenumfeld hat man noch die Möglichkeit, alles auszuprobieren und die Welt als Experimentierraum zu nehmen. Reist, wenn ihr Bock auf Reisen habt. Reist nicht, wenn ihr keinen Bock auf Reisen habt. Aber nehmt die Zeit des Studiums, als um euch selber besser zu verstehen. Ich glaube, dass man in keiner Studienstrukturreform oder in keinem KPI für die Mehrwerte von Hochschulbildung richtig abbildet oder bilden kann, ist, dass die Zeit des Studiums auch eine Zeit des Erwachsenwerdens ist. Und das ist wichtig. Und das glaube ich, würde ich gerne mitgeben, weil ich glaube, häufig vergessen, also manchmal vielleicht vor voller Strebsamkeit, manchmal vor vielleicht auch Druck, finanziellen oder Zeitdruck, das vergessen wird. Ja, ihr habt noch genug Zeit später professionell zu agieren und euch ausschließlich an Regeln zu halten. Da hat man nach dem Studium noch sehr, sehr viel Zeit, ja, auch nach einem Masterstudiengang. Von daher seht den Raum, den ihr da habt, als Möglichkeit, euch selbst besser zu verstehen und die Welt besser zu verstehen und zu überlegen, wie ihr einen Beitrag dazu leisten könnt, dass die Welt ein besserer Ort wird. So, toll. Ja, das würde ich als Tipp geben. Ich kann gar noch weiterreden, aber das finde ich ist total wichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass mir das jemand damals während meines Studiums gesagt hätte. Von daher nehme ich das mal so, aber es ist natürlich auch jetzt biased.
Doch, ich kann das auch nur bestätigen. Christian, ich danke dir für nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deine Offenheit und für deine Transparenz.
Gerne.
Und wünsche dir eigentlich auch nur das, was du jetzt hier den Studierenden als Tipps mitgegeben hast, dass du das deine Arbeit weiterhin als Gestaltungsraum, nicht nur deine Arbeit, sondern dein Leben als Gestaltungsmöglichkeit siehst und dass du weiterhin ganz viel Spaß hast mit dem, was du machst.
Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch und hoffentlich reden wir häufiger in Zukunft.
Das hoffe ich auch.
Ein Appell an uns.
Ja, genau. Cool, Dankeschön.
Danke dir.